Wer behauptet, belegt. Selbst wenn wir gesehen haben, dass unser Nachbar unseren Autoreifen aufgestochen hat, genügt das nicht als Beweis. Aus Sicht der Behörden ist es lediglich eine Zeugenaussage. Aber ob die stimmt? Die Sachlage lautet somit aus unserer Sicht, unser Nachbar hat unseren Autoreifen aufgestochen. Aus Behördensicht lautet die Aussage anders. Der Anzeigenerstatter behauptet, sein Nachbar habe seinen Autoreifen aufgestochen. Gefragt sind bei solchen Dingen Beweise, denn es geht nicht darum, was wir wissen, sondern was wir beweisen. Wir sind bei Ebene 3, also bei dem, was wir über unsere Gewissheiten sagen. Es geht um Tatsachenbehauptungen und hier stellt sich die Frage, was können und dürfen wir sagen und was nicht. Welche Äußerungen sind seriös, welche nicht? Mir ist bewusst, die Frage, was wir sagen dürfen, impliziert schon, dass wir nicht alles sagen dürfen. Darauf reagieren manche im Affekt mit Abwehr und berufen sich auf die Meinungsfreiheit nach dem Motto, ich lasse mir doch den Mund nicht verbieten. Diese Herangehensweise ignoriert allerdings einige Details, beispielsweise strafbare Äußerungen oder die Frage, ob unwahre Behauptungen von der Meinungsfreiheit geschützt sind. Wir gehen noch darauf ein. Bei wem liegt die Beweislast? Die Frage ist zunächst, wer hat den Beweis zu führen? Darauf hat die aufgeklärte westliche Welt eine Antwort, wer die Behauptung aufstellt. Wir sind damit bei einem elementaren Grundsatz des modernen westlichen Denkens, wer behauptet, belegt. Das leuchtet auch ein. Wer eine Behauptung aufstellt, ist in der Beweispflicht. Wenn also jemand behauptet, wir hätten seinen Autoreifen aufgestochen, muss dieser jemand das bitte beweisen. Intuitiv ist uns völlig klar, dass es nicht andersherum ist. Die Unschuldsvermutung im Rechtsstaat bewahrt uns davor, dass wir als Beschuldigter unsere Unschuld beweisen müssen, sondern wir gelten erst einmal als unschuldig. Das ist eine Prämisse im rechtsstaatlichen Denken. Darüber hinaus aber stellt sich die Frage, und zwar nicht nur im Strafrecht, sondern auch in der Wissenschaft, wer ist in der Beweispflicht, wenn zwei Menschen einander widersprechende Behauptungen aufstellen? Wer muss dann den Beweis antreten? Beide Seiten etwa? Und da sind wir an einem wichtigen Punkt, denn nicht beide Seiten müssen den Beweis führen, sondern nur eine. Im wissenschaftlichen Denken kommt es darauf an, wer dem aktuellen Wissensstand widerspricht und etwas behauptet, das die bisherigen Vorstellungen in Frage stellt. Den Beweis hat anzutreten, wer eine neue Idee als gesicherte Erkenntnis im Kanon des Wissens verankern will. Wer also eine neue Information als Wissen etablieren will, ist in der Beweispflicht. Maßstab dafür ist der Stand des Wissens oder auch der Stand der Wissenschaft, der Stand der Forschung oder Forschungsstand oder auch der Stand der Wissenschaft und Technik. Es geht sozusagen um den Status quo, um die aktuelle Erkenntnislage, um den Stand der Dinge, um den State of the Art. Das ist die Gesamtheit aller Erkenntnisse, die auf genau diese Weise gesichert wurden, wer etwas behauptet, belegt es. So ist der aktuelle Wissensstand, dass die Erde zumindest ungefähr eine Kugel ist. In keinem Fall ist sie eine Scheibe. Behauptet nun jemand, die Erde sei eine Scheibe, dann widerspricht er dem Stand der Wissenschaft und hat entsprechend den Beweis zu führen. Die Vertreter des wissenschaftlichen Mainstreams, also sämtliche Wissenschaftler, die sich an die bisher gesicherten Erkenntnisse halten, müssen dagegen nichts beweisen, denn dass die Erde eine Kugel ist und keine Scheibe, ist ja bereits gesichertes Wissen. Der Beweis ist längst geführt. Also führen wir ihn nicht nochmal. Dass die Erde allerdings eine Scheibe sein soll, ist noch nicht bewiesen, also möge derjenige diesen Beweis führen, der solches behauptet. Zeigt uns einfach das UFO, lautet also die Überschrift eines Interviews von Bernd Harder, Chefreporter bei der Zeitschrift Skeptiker, mit dem Autor Christian Schiffer über angebliche Belege für die Annäherung Außerirdischer an die Erde. Und das ist auch Schiffers Appell. Statt die Wissenschaftsgemeinde damit aufzuhalten, sich mit unbelegten Behauptungen herumschlagen zu müssen, haben diejenigen den Beweis zu führen, die die Behauptung aufstellen. Ein einfaches Prinzip, oder? Es hilft der Wissenschaft, eine Menge Zeit zu sparen und keine doppelte Arbeit zu machen. Wer den Stand des Wissens in Frage stellt, mag durchaus zum Wissensfortschritt beitragen. Allerdings hat er zu beweisen, dass seine neue, abweichende Behauptung stimmt. Und das kommt auch oft vor. Galt in der Medizin eine bestimmte Betäubung oder Narkose als Stand der Forschung, mussten sämtliche späteren Entwicklungen den Beweis antreten, ebenfalls wirksam oder besser zu sein. Wen Scharlatane überzeugen und wen nicht? Nun stellen Sie sich vor, auf einem Wissenschaftskongress behauptet jemand, seine neue Tablette zerstöre nach nur einer Einnahme nebenwirkungsfrei jeden Krebs. Das wäre eine Sensation, oder? Das Problem ist nur, der Vortragende präsentiert keinen einzigen Beleg dafür. Er behauptet einfach nur, dass seine Tablette wirkt. Er führt keine Studie an. Was würde geschehen? Die Anwesenden werden sich vermutlich zuallererst ärgern, und zwar vor allem über die verlorene Zeit. Profis reisen nicht zu einem Kongress, um sich halbgares Zeug anzuhören. Laien dagegen, also Menschen ohne Kenntnis des wissenschaftlichen Denkens, lassen das oft mit sich machen. Viele besuchen Veranstaltungen, bei denen Redner Behauptung um Behauptung aufstellen, ohne sie zu beweisen. Oft hagelt es Behauptungen und Andeutungen, und oft sind vollmundig angekündigte Beweise dann doch wieder nur Behauptungen. Ein Laienpublikum ist davon schnell beeindruckt. Durch den pseudowissenschaftlichen Anstrich entsteht der Eindruck, es handele sich um eine Weiterbildungsveranstaltung mit intellektuellem Tiefgang. Scharlatane erreichen also durchaus Laien, die vom wissenschaftlichen Denken nicht so viel verstehen. Profis dagegen fordern, dass der Redner seine Theorie mit Fakten untermauert. Denn der aktuelle Stand ist, Krebs ist medikamentös, nicht von jetzt auf gleich heilbar. Weil es darum geht, diesen Stand der Forschung zu erweitern, muss ein Beweis her. Doch statt seine These zu beweisen, beklagt sich der Vortragende darüber, man beschneide seine Meinungsfreiheit. Jetzt wissen die Wissenschaftler im Raum, dass sie es mit einem Amateur zu tun haben. Es geht nicht um die Meinungen des Referenten, sondern um seine Behauptungen. Und die müssen belegt sein. Ansonsten hören wir bitte den nächsten Referenten. Hörensagen und halbgares Zeug. Dieses Transparenzgebot gehört zum wissenschaftlichen Denken seit der Aufklärung. Die Fachwelt sagt dazu Reliabilität und meint damit so etwas wie Nachvollziehbarkeit. Diese Reliabilität ist der Standard. Geheimniskrämerei ist eher ein Indiz für Scharlatanerie. Unbelegte Behauptungen, Andeutungen, Gerüchte, Hörensagen, Raunen. Alles das verorten wir eher in der Dorfkneipe, daher die Bezeichnung Stammtischniveau. Auch Okkultes und Obskures gehört nicht in die moderne Wissenschaft, sondern bestenfalls in die mittelalterliche Alchemie oder in die heutige Esoterik. Sowohl das Stammtischniveau als auch die Esoterik lehnen seriöse Wissenschaftler als Denkmodelle ab. Journalisten auch. Denn diese Denkmodelle sind wissenschaftsfern, oft wissenschaftsfeindlich und häufig auch wahrheitsrelativierend. Mit halbgarem Zeug werden übrigens auch immer wieder Redaktionen konfrontiert. Wir haben das regelmäßig erlebt. Ohne Termin und ohne konkreten Ansprechpartner kommt jemand mitten im anstrengendsten Tagesgeschäft, ohne Rücksicht auf die Zeit der Redakteure, mit einem Aktenordner voller angeblicher Beweise für einen riesigen Skandal in die Redaktion und erklärt, das müsse unbedingt in die Zeitung. Jedenfalls war das noch in Zeiten so, als Redaktionen noch keine Security hatten, die Besucher ohne Termin aufgehalten hat. Was macht eine Redaktion da? Wenn sich dieser Leser nicht abwimmeln lässt, nimmt sich jemand die Zeit, schaut sich die Unterlagen höflich durch und hört sich alles an. Und was soll ich sagen? Im Grunde ergeben solche Besuche nie ein brauchbares Thema. In aller Regel umfasst der Aktenordner keine Beweise, sondern bestenfalls Hinweise, jede Menge zusammengereimte Gedanken und Kopien letztlich unbrauchbarer Quellen. Denn die Leute, die auf solche Art in Redaktionsräume reinmarschieren, haben erfahrungsgemäß selten die nötige Ahnung davon, wie Informationen zu bewerten sind. Sie halten ihre halbgaren Ideen für handfest, aber das sind sie nicht. So gut wie nie gelingt es solchen Besuchern übrigens auch, in wenigen Sätzen zu sagen, worum es ihnen im Kern geht. Sehr viele dieser Hinweisgeber trennen gedanklich nicht zwischen den erwähnten Ebenen. Sie glauben, nur weil etwas ein gewisses Gesamtbild ergibt, was sie sich in ihrer Fantasie zusammenreimen, sei es wahr. Vielleicht ist das schon einmal ein entscheidender Unterschied in der Herangehensweise an Informationen zwischen Profis und Laien. Es geht nicht darum, jemanden nicht anzuhören. Vielmehr geht es darum, ob wir das, was jemand sagt, seriös verwenden können, also ob sich aus dem vermuteten Wissen eine relevante und vor allem zutreffende Veröffentlichung machen lässt, ob wissenschaftlich oder publizistisch. Und das ist eben selten der Fall, wenn jemand nicht weiß, dass Behauptungen zu belegen sind und was der Unterschied zwischen einer Annahme und einer Tatsache ist. Manche dieser Hinweisgeber meinen allen Ernstes, eine Redaktion durchforste das gesamte Konvolut und prüfe jede einzelne Behauptung auf ihren Wahrheitsgehalt. Von der Regel, wer behauptet, belegt, haben die meisten noch nie gehört.